Rotfunk, der Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute im Gespräch Alexander Herren und Nevin Hamad.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von unserer Corona-Staffel von Rotfunk, dem Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute begrüßen darf ich Alex Herren. Schön, bist du da.
Na, danke vielmals fürs Einladen. Ich freue mich endlich mal über ein Thema zu sprechen, das wahrscheinlich nicht so große Wellen aufwirft, aber doch jetzt endlich mal im Zentrum der Politik steht.
Ja, yes, cool. Bevor wir zu besagtem Thema kommen, stellst du dich am besten gleich mal selber vor. Wer bist du? Was machst du in deinem Leben? Und was ist unnötiger, Latein oder Altgriechisch?
Gut, also ich heiße Alexander Robert Herrn, ich bin 25, bin etwa seit, sagen wir mal, 8 Jahren jetzt schon in der Juso, dank 1:12 direkt in die Juso gekommen, aber noch nie in einem Vorstand gewesen. Ich selber aber arbeite jetzt oft als Lehrperson, studiere aber noch Indogermanistik, jetzt halbe in Zürich und in Wien und bin aber politisch aktiv noch an der Uni Zürich, solange ich noch doppelt eingeschrieben bin. Und was unnötiger ist oder was nützlicher ist? Gut, ich würde mal sagen, ja, Latein hat gar nicht mal so viele Konjugationsformen. Ich würde sagen, das Altgriechische, weil da kann man richtig geile Sachen machen. Wirklich coole Lautverschiebungen, coole Endungen. Das ist my life. Das ist geil.
Schön.
Gehen wir direkt zum Thema, wo wird Latein und Altgriechisch unterrichtet? Neben dem Gymnasium.
Genau, denn heute sprechen wir über Hochschulpolitik. Heute hauptsächlich über Universitäten. Und damit wir das gleich mal ein bisschen abgrenzen können, was sind Unis, was sind höhere Fachschulen?
Ja, das ist immer ein bisschen komplexes Thema. Also zuerst mal sollten wir sagen, dass wir in der Schweiz den VSS haben, den Verband der Studierendenschaften Schweiz, der umfasst alle Hochschulen. Und dazu gehören eben Fachhochschulen und Universitäten. Also eine Hochschule nimmt man schon als Universität auch wahr, aber da gehören auch Fachhochschulen dazu. Und die Fachhochschulen richten sich meistens an das Praktische an, also wie wird man da später auch einen Beruf daran lernen oder wie kann man da direkt das anwenden, zum Beispiel die ZAW oder die FHNW, die Fachhochschule Nordwestschweiz beispielsweise. Und dann haben wir die Universitäten, die theoretischer veranlagt sind. Also beide benutzen viele gleiche Wörter, wie zum Beispiel Master und Bachelor, aber Doktorate zum Beispiel macht man mehrheitlich nur dann an einer Universität, wo man Theorie wirklich dann anbietet. Aber die Grenzen schwimmen, wie man sagt. Also wir sehen, dass ja die Universitäten zum Beispiel in Themen Wirtschaft immer mehr an die Praktik gebunden sind und dass theoretische Sachen auch ein bisschen im Neoliberalismus natürlich ein bisschen schwinden, weil sie keinen Wert haben. Aber dazu kommen wir ja auch noch, oder? Vielleicht.
Okay. Noch eine allgemeinere Frage, bevor wir so zum Spezifischeren kommen. Was glaubst du, welche Rolle spielen Universitäten heute in unserer Gesellschaft?
Also ich habe mich das auch oft gefragt, was die Universität in unserer Gesellschaft für eine Rolle spielt. Sie wird oft auch heute als das allergrößte Ziel für die Bildung angesehen, was natürlich aus dem 19. und 18. Jahrhundert kommt, dass sie eben dieser Elfenbeinturm ist, wo man wie abgesondert von der gesamten Gesellschaft forschen und lehren kann. Hier haben wir auch dieses Bild eben von diesem Elfenbeinturm und was heute noch gilt. Also es können nicht alle an der Universität studieren aufgrund von sozioökonomischen Faktoren. Also man muss wohlhabend sein oder man muss Eltern haben, die schon in der Akademie waren, um überhaupt an die Universität zu kommen. Das heißt, die Universität steht noch lange nicht allen zur Verfügung. Und sie hat immer noch diese Außenseiterrolle gehabt. Und ich glaube, die Uni will sich immer mehr in die Gesellschaft bringen, indem sie eben aus Bildung Ausbildung machen will. Anstatt dass mehr Leute an die Uni kommen können und dass die Fächer mehr anerkannt werden, soll sie getäuschterweise geöffnet werden. Also das heißt, nicht mal den Zugang für alle zu verbessern, sondern nur die Universität den Profit da dahin zu geben. Und deshalb glaube ich, dass sie in der Gesellschaft immer mehr eine andere Rolle jetzt einnimmt als dieser Elfenbeinturm, aber trotzdem diesen strikt an diesem Held.
Und wieso haben nicht alle Zugang dazu?
Also man muss sich überlegen, natürlich gibt es in der Schweiz verschiedene Wege zur Universität. Also wir sind nicht ein Land, wo man Pflicht 12 Jahre abschließen muss und dann mit genügend Geld kann man sich dann eine Universität einkaufen, wie zum Beispiel in den USA. Hier ist aber so, man muss zuerst einmal die Idee haben, ja, ich will den Weg einschlagen in die Universität. Und zum Beispiel, wenn man natürlich übers Gymnasium geht, da sind schon mal große Hürden da. Wenn man zum Beispiel nicht Deutsch als Muttersprache hat oder nicht arbeiten muss nebenan oder wenn man keine Nachhilfe bekommen kann und da auch das bezahlen kann, hat man vielleicht auch weniger Chancen, ans Gymnasium zu kommen. Und dann, wenn man die sekundäre Wege geht, zum Beispiel über eine Berufsmatur, da muss man auch das Geld haben. Also man muss auch sagen können, hey, ich habe genug Zeit zum Investieren in die Schule, ich will mich ansonsten nichts beteiligen oder weniger beteiligen und mein Leben einschränken auf diese Bildungsweise und dann noch immer mit weniger Geld auskommen, weil an der Universität wird dann auch oft gesagt, wer muss schon nebenan arbeiten? Das ist doch, dann hat man ja keine Zeit für die Uni. Also da muss man auch das Privileg haben, nicht arbeiten zu müssen. Und ich glaube, Geld ist ein großes Thema, aber auch eben, wenn man die Zahlen anschaut, die meisten, die an der Uni sind, haben schon einen Elternteil, der in der Akademie war. Und das zeigt sich, dass nicht der Zugang eben nicht für alle offen ist, sondern auch eingeschränkt ist. Es kommt auf die Familienverhältnisse an. Und das finde ich wahnsinnig schlimm.
Gut, dann gehen wir weiter zu denen, die jetzt schon an der Uni sind. Respektive gehen wir an die Uni Zürich und dort, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es war erst gerade wieder in den Medien. Der Unirat der Universität Zürich hat eine neue Disziplinarverordnung beschlossen. Willst du schnell erklären, was die so macht und wieso sie so umstritten ist?
Also man muss zuerst mal von der Uni sagen, es gibt wahnsinnig veraltete Sachen an der Uni und sie wollen sehr viel neu aufgleisen, zum Beispiel die Verordnung, also die Hausordnung, war das letzte Mal abgedatet etwa 1918 und die wurde vor etwa 3 Jahren erneut neu geschrieben. Also das hat lange gebraucht, das was man dort gesehen hat, crazy. Und jetzt haben sie die Idee gehabt, ja, was machen wir eigentlich, wenn jemand gegen diese Hausordnung verstößt, wenn jemand den Unibetrieb stört und was machen wir eben an der Uni, etwas Wichtiges ist halt Plagiate. Also wenn man nicht wissenschaftlich arbeitet, heißt man zitiert nicht, man klaut oder stiehlt Ideen sozusagen und veröffentlicht sie in seinem Namen, im eigenen Namen. Und die Idee der Uni war jetzt, das alles zusammen zu gruppieren und da anstatt jetzt Verfahren wie zum Beispiel Ausschluss aus der Uni für ein paar Jahre oder andere Mittel, zum Beispiel Nichtveröffentlichung von einem Paper, war jetzt die Idee, gut, wir müssen jetzt wie die Justiz arbeiten und Geldstrafen verlangen. Und wenn man das Geld aber nicht hat, kann man ja auch noch gemeinnützigen Dienst absolvieren. Zuerst einmal natürlich schockiert das, die Uni kann das und so, ja, die Uni kann das.
Unirat vor allem.
Ja, sie denkt, sie können das und sie sehen das. Also das ist, man muss auch sagen, früher gab es zum Beispiel in den Universitäten Kerker, wo man, ja, bei Studischaften, also Studiebünden gab es zum Beispiel, konnte man Freiheitsentzug zum Teil haben. Dieses alte Bild von die Uni ist eben diesen Elfenbeinturm mit eigenem Justiz und eigener Exekutive und wie in einem kleinen Staat, ist ganz, ganz, also das macht mich wahnsinnig wütend. Diese Idee, dass die Uni so etwas Sakrales ist, dass man da jetzt Geldstrafen erheben kann. Und die Idee war ja, Geldstrafen im Höchstmaß von 5.000 Franken und die Studis haben dann schon ein bisschen gesagt, das geht nicht. Und die Uni kam auf die Studis zu und hat gesagt, ja, 4.000 Franken. Ja, wir sind euch zugekommen. Entgegengekommen, 1.000 Franken weniger. Und ich glaube, wir merken schon jetzt auch jetzt in diesem Format, was ist das Problem von Geldstrafen? Das Problem von Geldstrafen ist, Leute mit einem höheren Einkommen oder mit reichen Eltern können sich es leisten, Plagiate sozusagen eigentlich zu erlauben. Sie können sich erlauben, gegen die Hausordnung, gegen den Unibetrieb stören, das können sie. Und die, die das sonst machen, müssen das selbst eigener Tasche machen, die keine reichen Eltern haben oder nicht so hohes Einkommen oder überhaupt, also 4.000 Franken ist sehr viel für Studis. Und sonst macht man gemeinnützige Arbeit. Und was das auch heißt, ist mir ein bisschen schleierhaft, was man genau in der Uni als alles da freiwilligen Arbeit machen will. Und das fühlt sich eher wie beim Gymnasium an, wo ich auch schon da kritisch war, geht putzen. Ich weiß nicht, ob das in jeder Kantonsschule oder auch in der Sekundarschule war, einfach um Leute einfach irgendwie zu beschäftigen und dann sinnlose Aufgaben zu machen. Das hat mich immer auch wahnsinnig erzürnt. Also dieses ganze Disziplinarverordnung ist wirklich ein Fehlkonstrukt von Anfang an. Und das ist jetzt in den Medien. Und darüber müssen wir jetzt sprechen, dass wir klar dagegen sind. Vielleicht ist auch die Frage, weshalb das überhaupt ein Problem ist. Weil Plagiate sind ja unwissenschaftlich, also man kann nur sagen unmoralisch oder unethisch an einer Uni, könnte man sagen. Wichtiger ist für uns aber eben das Verstoßen gegen die Hausordnung, weil die Hausordnung kann natürlich auch vieles ganz Kleines beinhalten, aber auch das Stören des universitären Betriebes, weil das so überhaupt nicht konkret ist. Was heißt das? Wenn ich eine Aktion zum Beispiel für Aufmerksamkeit über Rassismus an der Uni machen will und ein Transparent aufhänge oder vielleicht eben da Parolen dazu sage, störe ich den Unibetrieb? Ja, vielleicht störe ich die Leute in der Mensa, aber das könnte auch als Stören des Unibetriebs gelten. Oder wenn ich Flyer verteile ohne Anmeldung, dann könnte das vielleicht auch als Verstoß gegen den Hausordnung natürlich gelten, weil man keine Bewilligung hat. Also sich politisch da einzubringen, kann schon bestrafbar werden, außer man hat als Organisation oder als Einzelperson genug Geld. Und wenn man das Geld hat, dann muss man jetzt keine Angst haben. Aber wir, die eigentlich hinter linkem Aktivismus stehen, sagen, das geht nicht. Die Uni ist ein politisches Feld, sie ist nicht apolitisch, sie betreibt auch sehr politische Forschung. Wir müssen auch dagegen ankämpfen, gegen rechte Bewegungen, die sich an der Uni versammeln, Rechtsextreme, die flyern und sich dort bemerkbar machen und gegen all diese kriegszerstörerische und kriegstreiberische Forschung, die an der Uni gemacht wird. Und wenn wir gar nicht dagegen mehr protestieren dürfen und bestraft werden mit Unsummen, haben wir keine Chance mehr, die Uni zu dem zu machen, was sie eigentlich sein sollte, eine offene Bildung für alle am Ort, wo geforscht wird und nicht Menschenleben gefährdet werden durch Bildung, durch Forschung oder Menschenhass gefördert wird.
Und wer hat diesen Spaß beschlossen? Also ich weiß wer, aber wer sitzt im Unirat? Wer sind diese Leute? Wieso haben sie so viel Macht?
Ja, man würde denken jetzt zum Beispiel, die Uni ist natürlich kantonal geregelt. Man würde denken, ja, da kommt das super, die schweizerische Basisdemokratie, die so all um sagen woben ist, zum Spiel. Nein, die Universität hat nicht wirklich basisdemokratische Züge. Wir haben also diesen Unirat. Und dieser Unirat wird eigentlich vom Regierungsrat eingesetzt mit wichtigen Leuten aus Politik, Kultur und Wirtschaft, wenn ich mich nicht täusche.
Wirtschaft und Wissenschaft.
Ah, Wirtschaft und Wissenschaft. Danke vielmals. Das heißt, der Regierungsrat, der so gewählt wird, der wählt einfach einige Leute, die für sie vielleicht wichtig erscheinen oder vielleicht auch der Bildungsdirektion gefällt und bestimmen Sachen über die Uni, wie die Uni eigentlich im Kern aussehen soll. Natürlich, in diesem Unirat haben viele Leute Einsitz. Die Frage ist, haben sie das Stimmrecht? Und das haben sie nicht. Die Studierendenschaft ist vertreten, kein Stimmrecht. Der Mittelbau, also die Leute, die den akademischen Nachwuchs oder die auch die Lehrenden, die haben auch kein Stimmrecht. Nicht einmal die Rektorin zu dieser Zeit jetzt hat gar kein Stimmrecht. Also man fragt sich, sie bestimmen da direkt über das Uni-Geschehen, ohne selber direkt an der Uni zu sein, sondern denken, wir wissen, was das Beste ist, wie eine Uni ausschauen soll. Und das ist höchst undemokratisch, das ist höchst verwerflich eigentlich, wie sollte man hier wirklich über die Uni bestimmen können und den Alltag der Uni so derart verändern, ohne selber wirklich an der Uni zu sein. Und das verstehe ich nicht, dass da eben jetzt diese ganz vielen Voten dagegen nicht erhört wurden von den Studierenden. Und mit so einem falschen und scheinheiligen Kompromiss verziert wurden.
Okay, also ist eine ETH, die ja dem Bund untersteht, direkt dessen Gesetz auch als Bundesgesetz, also vom Nationalen Ständerat beschlossen wird, ist die demokratischer. Die haben ja gerade ein tolles Gesetz bekommen, bei dem Videoüberwachung ermöglicht werden soll an der Uni.
Ja, was soll man dazu sagen? Die ETHs, also man muss sagen eben die ETHs, es gibt ja eigentlich die zwei, es gibt auch die EPFL in Lausanne, die stehen wirklich, unterstehen direkt dem Bund. Das heißt, der Nationalrat und der Ständerat können darüber auch beschließen. Jetzt ist es nicht so, dass natürlich wir einen Unirat eben so sehr undemokratisch einfach von der Innenministerin beschlossen wird, oh, wir machen jetzt hier, wir spielen jetzt über die Uni, sondern da gibt es halt vielleicht Vernehmlassungen, aber die Leute, die dort auch darüber abstimmen, sind nicht an der Uni grundsätzlich tätig. Sie bestimmen einfach, wie die Unis im Bild für die Schweiz stehen sollen. Und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, wir haben ja über das BÜPF zum Beispiel, also über das BÜPF haben wir nicht abgestimmt, aber über zum Beispiel das Nachrichtendienstgesetz, eben Überwachung, haben wir auch viel diskutiert in der nationalen Politik. Und ich glaube, die wollten das einfach weiterführen und auch sagen, ja, das ist auch berechtigt an einer ETH. Und das ist überhaupt nicht da berechtigt. Der große Aufschrei ist wirklich ausgeblieben. Und das hat mich auch erstaunt, weil ich habe den Artikel gelesen und auch mit ein paar Leuten aus der Studierendenschaft von der ETH geredet und das wurde nicht so wirklich als großes Problem angeschaut. Und das macht mich ein bisschen verrückt, weil aus Studierendenschaft sollte man ja auch die Studierenden vertreten, aber die Idee von einer Studierendenschaft ist komplett anders zwischen der Uni Zürich und dem ETH, obwohl sie genau nebeneinander sind. Und das Engagieren eben gegen diese politischen Entscheide ist weniger aktiv oder hat sich dezimiert seit den 70er Jahren, besonders an der ETH. Und in Zürich allgemein haben wir eine sehr, ich sag mal, eine schreckliche Geschichte mit den Studierendenschaften. Das beruft sich eigentlich auf die Auflösung der Studierendenschaft der Uni Zürich in den 70ern, weil sie zu links für den Regierungsrat war. Und somit fast 40 Jahre lang, also wir hatten erst kürzlich das 5-Jahres-Jubiläum vom Verband der Studierendenschaft der Universität Zürich. Also 40 Jahre lang gab es keine vertretende Stimme der fast 10.000 bis 16.000 Studierenden. Und an der ETH gibt es halt diesen Aufruhr gerade überhaupt nicht. Eigentlich könnte man ja das Referendum ergreifen. Aber das fällt gerade niemandem ein, weil das wahrscheinlich auch für die Studierendenschaften, die wollen sich vielleicht da nicht ganz so drin reinhängen, aber ich kann mir auch vorstellen, viele Leute würden das auch vielleicht nicht unterschreiben, weil das so ganz spezifisch eben nur auf die Uni, auf zwei Standorte in der Schweiz reduziert ist und dass die Studierendenschaft sich so gar nicht wehren können, ist auch völlig undemokratisch.
An der Uni Zürich gibt es ja den Unisenat, also so ein Gremium, das mehrheitlich aus der Professorinnenschaft der UZH besteht. Und diese durfte ja erst gerade einen neuen Rektor nominieren. Also sie hatten Wahlen, aber sie dürfen den Rektor nur nominieren, denn das macht auch der Unirat. Waren Universitäten denn immer so krass undemokratisch? Also dass sogar wirklich der Rektor selber von oben herab bestimmt wird?
Ich würde einfach sagen, ihre Idee, wie die Uni sich hält, war immer so wirklich veraltet. Sie nennen sich vielleicht demokratisch oder aus Bastion der Nation oder eben eine Elite. Aber eben diese Sachen, die so undurchsichtig sind, sind schon so lange da in diesen Strukturen gefangen. Also wir müssen uns auch überlegen, vor nicht so langer Zeit war die Uni auch so viel mehr geschlossen in der Professorenschaft. Man wusste auch nicht immer, was es ging. Also die Revolution, also die 60er und 80er, Revolutionen haben wirklich große Veränderungen eigentlich angestrebt, um die Uni demokratischer zu machen, offener zu machen. Bei den ganz oben sind es nicht geblieben. Also die Professorinnenschaft hat sich natürlich geöffnet. Es gab mehr Wege, hochzusteigen, aber eigentlich an dem Gerüst wurde nicht wirklich gerüttelt.
Ganz generell, wer sich mal durch die UZH-Seite durchgeklickt hat, sieht, dass Exzellenz ein wahnsinnig beliebtes Adjektiv oder Wort ist. Also wir haben Fortschritte Richtung Neoliberalismus.
Und du hast recht, ja. Exzellenz wird wirklich an der Uni groß geschrieben. Und das ist eine Folge vom Wandel der Uni in eine andere Richtung, als es nach den 60ern oder 80ern geplant war. Aber in der Richtung, die es von der Wirtschaft und von Großmächten zum Beispiel gefordert war, eben in Neoliberalismus. In den Neoliberalismus. Möglichst viel auch Profit oder möglichst viel Geld einholen, um möglichst die Exzellenten eigentlich auszuzeichnen. Ich weiß nicht, wenn man das kennt, wenn man an der Uni forscht oder weitergeht, aus einem Master zum Beispiel, besteht ein Großteil nicht aus Forschen, sondern die Exzellenz beweisen, Gelder beantragen und überhaupt darum kämpfen, dass man an der Uni bleiben kann. Und da werden eben Wörter rumgeworfen wie Exzellenz. Also Exzellenz ist ein großes Wort, eben man soll Exzellenz fördern, was das aber heißt, ist auch nicht ganz klar. Heißt das nur gut in den Noten, heißt das gut, gut im Lichte der Uni zu sein, also nicht politisch zu stören, nicht den Betrieb auch zu stören, keine großen Störaktionen zu machen, sei es eben in der Unipolitik oder auch am Institut und sich nicht für seine Rechte einzusetzen und scheinheilig solidarisch zu sein. Ich weiß es nicht. Aber eben, was mich auch gestört hat und auch sehr viele linken Bündnissen an der Uni, war die Schaffung eines Exzellenzstipendiums. Das heißt, du erhältst noch mehr Geld, wenn du exzellent bist. Die hatten die Idee, also ja, alle sind genau gleich an der Uni und wir geben einfach die gute Noten haben oder super hervorragende Arbeiten schreiben, noch mehr Geld. Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Wie kommt man dazu, überhaupt exzellent zu sein? Ist das einfach eine Gabe, die man hat? Und ich würde sagen, eben nicht unbedingt. Es geht auch darum, wer hatte die finanziellen Mittel, gefördert zu werden? Wer hat mehr Zeit in die Arbeit und die Forschung reinzustecken, wenn man nicht arbeiten muss nebenbei? Wer hat gute Familienverhältnisse, wo man nicht jemanden pflegen muss? Wer hat die Zeit, auch nicht politisch aktiv zu sein? Wer hat die Zeit, ums Überleben zu kämpfen? Oder wer ist immer gesund und wer hat nie physische oder psychische Probleme oder Erkrankungen? Also man schaufelt eben genau das Geld dorthin, wo es eigentlich nicht gebraucht wird. Sondern man stiftet einfach alle daran, ums Geld zu kämpfen, wer besser war, wer mehr lernt und sich so eigentlich krank arbeitet. Weil ich kann das auch sagen, die Uni hat sich so verändert, auch durch Bologna, darauf kommen wir ja später. Das Leben an der Uni hat sich komplett verändert. Du musst so viel lernen wie möglich und du kämpfst um jede Note. Und das ist so ungesund und das ist einfach eine Weiterführung, vielleicht auch vom Gymnasium bis in die Mitte 20er und das bis auch in die 30er. Und das tut seelisch weh und ist nicht gesund. Und man fördert das noch an der Uni mit Geld. Und das ist der ultimative Beweis, dass der Neoliberalismus sich in allen Ecken der Uni jetzt verbreitet hat und somit auch das nicht spurenlos vorangeht. Wie gesagt, Gesundheit, psychische Gesundheit, physische Gesundheit, Abbau von Bildung, Restrukturierungen, Reformen um Reformens willen, das zerstört die Uni von innen, aber nach außen sieht sie immer besser aus.
Also wir müssen Bologna nicht verschieben. Ich glaube, das passt perfekt hierher. Also Thema Abbau, Thema Leistung. Wir haben eine zweite Bologna-Reform vor uns, respektive
schon sie läuft uns. Schon. Ja, eigentlich.
Ich stecke noch in einem sehr alten System, darum, sie läuft noch.
Also, Bologna, gutes Stichwort. Bologna ist, wie sagt man dem, wirklich ein grundsätzliche Neuschaffung der Uni-Ordnung. Da war eine Idee, dass man die europäischen Universitäten auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Das heißt,
was ist Leistung, was ist überhaupt ein Abschluss. Man kann sich auch heute noch vorstellen, wenn man einen Austausch macht oder vielleicht auch den Studiengang wechselt, an eine andere Uni geht, da muss viel konvertiert werden. Was habe ich erreicht? Was sind meine Leistungen? Was ist Voraussetzung? Und da hat man die Idee gehabt, dass man eine ganzheitliche Reform machen, und zwar die alten Systeme abzuschaffen und neu europaweit mal Bachelor und Master einzuführen. Und das geht alles nach einem Punktesystem. Ein Punkt sollte eigentlich pro Semester 30 Stunden Arbeit sein. Das heißt, ein Kurs für 4 Punkte ist natürlich halb so viel Arbeit wie ein Kurs für 8 Punkte. Und somit wollte man sagen, ja, an allen Unis jetzt in Europa 180 Punkte sind ein Bachelor plus noch 120 sind dann ein Master und dann hat man sozusagen Master. Sozusagen. Was da gar nicht berücksichtigt wurde, ist die Bildung eigentlich. Somit hat man dann direkt ein Ziel, wie werde ich ausgebildet? Wie komme ich am schnellsten zu meinem Master? Und es wurde sehr eingeschränkt eigentlich auf die Bildungsweise. Du bleibst in deinem Fach, und das wurde fast überall jetzt wirklich abgeschafft, so dass man nannte das in der Schweiz war das ja das Studium Generale, man konnte studieren, was man wollte für ein paar Punkte, sei es ein ganz anderes Fach. Das wurde sozusagen langsam wieder abgeschafft, sodass man eigentlich nur in seinem Studium bleibt. Die Universität, also man muss doch sagen, Universitas, Universitatis, Feminin, also die Gänzlichkeit oder eigentlich, da kommen alle Wissenschaften zusammen. Dieser Aspekt ging komplett verloren durch Bologna. Man ging an die Uni für die eigene Ausbildung und nachher war wie die Uni fertig. Und man hatte eben diesen direkten Zeitplan und plötzlich kam dieser Druck, 5 Jahre. 3 Jahre für den Bachelor, 2 Jahre für den Master, das ist der Studienrichtwert. Das übernehmen ganz viele Sachen, zum Beispiel die SBB sagt ja auch, 5 Jahre, hey, so lang geht dein Studium. Dabei haben sie eigentlich keine Ahnung von den Realitäten, dass 5 Jahre die Studienrichtwerte sind, nach einer komplett theoretischen Idee, die in Bologna unterzeichnet wurde. Realitäten sehen anders aus, 6, 7, 8 Jahre mit Nebenarbeit und Erfahrungen, Praktika, alles Mögliche. Und das überhaupt das Leben so zu gestalten und überhaupt auch zu überleben. Und das war eigentlich die Idee von Bologna. Was sich aber auch ausstellte, man wollte eigentlich Bachelor und Master auch auseinander trennen. Oder da habe ich immer das Problem, was war genau die Idee vom Bachelor? Weil heutzutage, wenn man einen Bachelor hat, heißt das doch nichts. Ich glaube, die Idee bei Bologna war, wenn man einen Bachelor hat, kann man auch abschließen, das ist okay und weiterarbeiten beispielsweise. Aber heute, wenn man sagt, dass man einen Bachelor hat, ist das wie eine Matura. Du hast noch nichts. Du bist noch nicht genug ausgebildet. Und somit hat sich das alles verlagert auf diesen Master und es verlagert sich ja langsam mehr auf das Doktorat. Dieses Druck, man muss einen Master oder ein Doktorat haben, um überhaupt in der Profession überhaupt weiterzukommen. Und somit hat sich eben dieser Shift angefangen von Bildung zu Ausbildung. Die Materie steht nicht mehr genau wirklich im Zentrum, sondern das am Fließband in 5 Jahren abwickeln als Ziel. Und nicht nur ist das in den Uni-Ordnungen so geregelt, sondern auch jetzt immer mehr in der Studierendenschaft. Also je mehr Leute eben in dieser Studierendenschaft sind, ich weiß nicht, wenn man selber an der Uni vielleicht das gemerkt hat, gibt es eben diesen Druck, wie lange hast du schon gebraucht? Ist es nicht ein bisschen zu lange? Studierst du nicht zu lange? Und somit hat sich dann der Neoliberalismus, in dem dieser Druck auf mehr, hat sich so ausgedehnt, auch auf die Studierenden. Und jetzt kommen wir zu Teil 2 von Bologna. Bologna war im ersten Schritt zu viel eine Mischung aus dem alten und dem neuen System und somit gingen sie komplett zum neuen System über. Und hierbei gibt es ganz neue Fächer, neue Institute werden zusammengelegt, Reformen werden durchgezogen, die trotz allen Warnungen, dass die Wissenschaft darunter leiden wird, trotzdem vollzogen werden. Und immer mehr mit Ausblick auf die Wirtschaft und auf zukünftigen Stellen außerhalb der Uni. Was per se ja eigentlich, man könnte denken, es ist nicht schlimm, aber das beeinflusst ja die Wissenschaft. Leute, die die Wissenschaft im Zentrum haben, bekommen nicht mehr diese Bildung, die sie eigentlich wollen. die sie eigentlich brauchen, um weiter voranzuschreiten. Somit wird die Uni eben wirklich zu einem Ort der reinen Ausbildung und eben möglichst dem Profitgier nachzugehen.
Aber wir haben ja jetzt ganz viele coole Firmen, die unseren Hochschulen mehr Geld geben. Sollte das nicht mehr Möglichkeiten eröffnen? Also die Uni hat gerade stolz verkündet, dass das UBS Center an der UZH beispielsweise weiter bestehen wird.
Man würde denken, dass die Uni so wächst. Die Uni verliert eigentlich damit auch die unabhängige Forschung. Man könnte sagen natürlich, also oft sagt auch die Uni, wir haben im Vertrag, dass da keine Interessensbindungen stattfinden. Und das glaube ich gar nicht. Wenn man schon neoliberal ist, dann muss man auch völlig neoliberal sein und dazu stehen. Wenn eine Firma sich da einkauft oder etwas errichtet, dann hat sie auch ein Interesse daran. Es geht nicht um Marketing-Image oder oh, schaut mal, wir machen etwas da. Sondern sie haben auch ein Ziel, weil sonst wieso investiert man das Geld? Nur um einfach das Geld auszugeben. Nein, die Beteiligung an Forschungsprojekten ist hochgefährlich. Weil wir machen dann Forschung an diesen eigentlich unabhängigen Zentren, die von der Bevölkerung auch mitfinanziert wird, vom Kanton getragen wird. Wird dann Forschung explizit, kann dann auch Bias ausfallen oder die Forschungsthemen können eben ausgewichen werden. Also, wie sollte man dann über die wirtschaftlichen Folgen von Investitionen in Kriegsgütern reden, wenn es ein UBS-Institut hat und die UBS selber dort investiert? Wie sollte man dann über die Probleme forschen und nicht direkt einfach über eigentlich Vorteile für die UBS da forschen, für Wirtschaftlichkeit da sprechen? Da bleibt kein Platz für kritisches Denken. Außerdem Drittmittelfinanzierung. Wo geschieht das mehr? Wer will, also jetzt ehrlich gesagt, welche Firma denkst du unterstützt zum Beispiel die romanischen Sprachen? Wer, oder rätoromanisch, welche Firma will zum Beispiel etwas anderes wie zum Beispiel orientalische Kunstgeschichte unterstützen? Wollen das? Das würden Stiftungen machen vielleicht. Aber die Firmen haben ja ein Interesse an Wirtschaftschemie. Makroökonomie, Mikroökonomie, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, an diesen Vorlesungen, an diesen Studiengängen, da haben sie Interesse. Und somit wird die Uni eigentlich zu einem Leitfaden von wirtschaftlichen Theorien und unterstützt sie somit und verhindert eigentlich diese facettenreiche Bildungen. Ja. Und das ist genau der Grund, weshalb es wichtig ist, dass auch die Studierenden jetzt sich widersetzt haben und zum Beispiel auch gesagt haben, wir stehen kritisch gegenüber Drittmittelfinanzierung. Also wir sind nicht, sie sagen nicht immer explizit, sie sind dagegen, sondern sagen, wir sind kritisch. Das heißt, eigentlich nicht viel, es muss eigentlich etwas getan werden. Deshalb ist es wichtig, dass eben wir Studierende Möglichkeiten bieten, um alternative Forschung dann doch zu fördern. Zum Beispiel ist es so weit gekommen, dass die Uni Zürich halt wirklich neoliberale Wirtschaftspolitik lehrt und Alternativen eigentlich ausblendet. Studierende haben sich dann dafür eingesetzt, dass eine Vorlesung, also kein Studiengang, eine Vorlesung eingeführt wird, mit Ach und Krach, über die plurale Ökonomie. Das heißt, dass wir über andere alternative Wirtschaftstheorien sprechen, zum Beispiel auch die auch marxistisch angehaucht sind oder die auch von Umverteilung sprechen und nicht immer nur über Profitgier und Profitgewinnung wie im Neoliberalismus sprechen. Es ist ein kleiner Schritt und wenn man sieht, wie viel aber doch die Uni Firmen einladen möchte, habe ich persönlich somit Angst, um nicht nur den Ruf der Uni, sondern eigentlich um die gesamte Bildung an der Uni. Weil somit wird sich das alles dann nur noch ausrichten auf, wo können wir genug Drittmittel bekommen, wo können wir genügend Fördermittel aus der Privatwirtschaft erhalten und dort wollen wir uns möglichst ausbauen, während die anderen Fächer vernachlässigt werden. Und ich glaube, schon heute sieht man das und ich kann mir da die Zukunft nur da schwarz malen, weil was will man sonst für eine Option haben? Also besonders mein Fach zum Beispiel, die Indogermanistik. Man hat auch wenig davon gehört, studieren wenige. Wer will das überhaupt noch fördern, wenn keine Drittmittel reinkommen? Wo soll man da um Drittmittel bitten? Und wenn die Uni einen im Stich lässt und Gelder abdreht aus Sparmaßnahmen, da hat man keine Chance mehr.
Gut, deprimierend, alles scheiße, das sage ich sehr oft. Es ist aber einfach sehr oft wahr. Aber du hast schon gesagt, die Studierenden haben beispielsweise eine eigene Vorlesung lanciert. Theoretisch gäbe es ja beispielsweise eben den VSUZH, den VSETH. Machen die denn nichts? Also ich weiß, der VSETH macht super coole Saufwettbewerbe, die Challenge, aber sonst?
Ja, der VSETH, gut, da müsstet ihr mit jemandem sprechen, natürlich, der auch aus der ETH kommt. Der VSETH macht sehr viele Dienstleistungen, also bietet sehr viele Dienstleistungen an, wie natürlich alles rund um das Studium das bedeutet. Aber unsere Idee von einer Studierendenschaft ist ja, sich auch da gegen die Missstände an der Uni aktiv zu beteiligen und nicht nur es immer gut zu haben mit den Leitenden, sondern man muss auch das fordern, was eigentlich die Studierenden brauchen, damit es eine offene Uni für alle gibt. Und der VSUZH ist ja, wie ich vorher gesagt habe, auch sehr neu gegründet. Er hat immer mehr Einsitze in verschiedenen Kommissionen, kann auch eben jetzt als beratende Stimme dazugenommen werden, aber ich glaube, wir beide wissen, das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen noch mehr. Und das war auch die Idee schon immer vom VSUZH, auch als es früher der Stura war, der Studierendenrat. Da war schon die Forderung, wir wollen wirklich als Vertretung von 16.000 Studierenden auch das auch vertreten. Weil wir sind die, die eigentlich die Uni am Leben halten. Und wir haben das Recht, auch die Uni zu verändern. Wir wollen also mehr. Wir wollen mehr Einsitze. Wir wollen mehr Kommissionen. Wir wollen mehr direkt nach oben auch gehen können. Weil zum Beispiel, wenn ich das vergleiche mit Wien oder mit Österreich, da hat man eine ÖH, also eine österreichische Hochschülerinnenschaft. Da hat man einen Einsitz im Bildungsministerium. Da hat man Einsitz bei solchen wichtigen Sitzungen. Und da gibt es nationale Wahlen und es gibt wirklich da Beteiligungen. Sie sind zwar auch sehr elitär, könnte man sagen, was auch zum Teil stimmt, aber ich glaube, wir könnten uns ein Vorbild daran nehmen, eben mit diesen Forderungen, wo wir alle überall Einsitz haben wollen und dass wir wirklich Forderungen dort durchsetzen können. Und ich glaube, wir brauchen auch mehr natürlich linken Aktivismus an der Uni. Es gibt viele Gruppierungen, es gibt die Kripo, es gibt auch Mitte-Links-Organisationen. Aber was man auch da bemerken kann, ist die Entpolitisierung an der Uni. Und die trifft wirklich ins Herz. Und wie ich vorher gesagt habe, das liegt auch an der Ökonomisierung der Bildung und dem Drang und diesem Druck, einfach das Studium hinter sich zu bringen, dann in die Privatwirtschaft zu gehen und die Uni als schöne Zeit zu sehen. Aber nur weil es für dich eine schöne Zeit war, heißt das nicht, dass es für alle um dich herum eine schöne Zeit war.
Okay, aus aktuellem Anlass, wenn nicht über den VSUZH, wie kann man sich sonst wehren?
Man kann sich auch beispielsweise auch eben genau zu diesem Thema, das wir vorhin besprochen haben, über die Disziplinarverordnung hat sich auch dann ein Komitee, BÜGED, also Bündnis gegen Disziplin, auch gebildet, um eben diese Missstände dann des Unirates auch zu bekämpfen. Man kann sich auch bei der Kripo, bei der kritischen Politik, ein Sammelbecken für alle linke Organisationen an der Uni, kann man sich auch beteiligen. Wenn man wirklich will, kann man sich natürlich auch in die Strukturen des VSUZH einarbeiten und dann vielleicht nur im VSUZH arbeiten, ist ein bisschen wenig, sondern sich auch wirklich intersektional da kämpfen. Weil die Uni hat sehr viele Gruppierungen, wie zum Beispiel auch das Frauen, es gibt auch einen Frauenstreik, Hochschulkomitee, es gibt einen Klimastreik an der Universität Zürich und es werden in Zukunft viel weitere dazukommen, sobald die Themen sich auch mehren, auch bereits im Uni-Alltag wirklich bewusst sein, was sind meine Rechte, was will ich für eine Uni haben, wo kann ich Leute unterstützen, die zum Beispiel geflüchtet sind und nicht studieren dürfen, sondern nur Schnuppersemester machen. Was kann ich für Leute machen, die aufgrund von Sexualität, Geschlecht und sogar Bildungshintergrund überhaupt, wie kann ich da gegen die Diskriminierung angehen, auch im eigenen Institut und in den Vorlesungen Und man hat da Rechte. Es gibt Beschwerdestellen, es gibt Orte, wo man da dagegen ankämpfen kann und mit allen eigentlich solidarisch umzugehen.
Dann wären wir jetzt eigentlich schon fast am Ende. Bleibt nur noch die obligatorische letzte Frage. Alex, wenn du dir etwas wünschen könntest, dass du total undemokratisch durchboxen kannst, was wäre das?
Gut, ist eigentlich zuerst mal kein Konjunktiv, weil ich, wenn ich einfach im Unirat wäre, könnte ich das völlig machen. Wenn ich im Unirat wäre, könnte ich einfach alles nur undemokratisch durchboxen, was ich möchte. Und einfach das allererste, was jetzt geschehen muss, sind die Studiengebühren abschaffen und das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Und nein, es ist nicht die Lateinpflicht überall einführen. Alle werfen mir das vor, das stimmt nicht. Aber ich gebe sehr gerne gratis Nachhilfe in Latein, wenn ihr das wollt, aus der User.
Gut, Alex, vielen herzlichen Dank.
Schön, vielen Dank, Nevin. Das war wirklich super. Danke vielmals für die Einladung. Danke an das Technikteam. Entschuldigung, falls ich nicht immer direkt ins Mikrofon gesprochen habe. Oder vielleicht doch. Danke nochmals und schönen Sommer noch dir und bleib gesund.
Dir auch. Sehr, sehr lieb. Doch. All das wünschen wir natürlich auch allen, die gerade zugehört haben. Falls ihr Wünsche, Kritik, Anmerkungen, Lob etc. etc. habt, könnt ihr euch mega gern melden bei uns. Ihr findet uns auf unserer Homepage auf rotfunk.ch. Dort hat es ein Kontaktformular. Oder ihr findet uns auf Instagram bei rotfunk-zuri. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye!